und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge unseres neuen kommunalpolitischen Podcasts, das Gelbe von Eil, zu dem wir euch recht herzlich begrüßen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meinen kongenialen Sparringspartner Adrian Assenmacher, seines Zeichens, der Ortsvorsitzende der FDP Kerken, um die es hier maßgeblich geht.
Ja, ob kongenial, weiß ich nicht, aber das lasse ich mal so stehen, Roman.
Ja, das meine ich so und das lassen wir auch auf jeden Fall so stehen. Wir haben die zweite Folge. In der ersten Folge haben wir ein bisschen nachgezeichnet, wie der Weg von deinem Umzug hier in den Kreis Kleve war bis hin zum Reaktivierungsparteitag der FDP Kerken am 19. Dezember, wo du dann offiziell zum Ortsvorsitzenden gewählt wurdest. Da war viel Telefoniererei, da musste man viel planen, da musste viel auch mit der Presse gesprochen werden. Viele Formalia, genau. Das hatten wir in der letzten Folge alles etwas beleuchtet. Jetzt starten wir da, wo du dann offiziell auch im Amt warst, nämlich praktisch jetzt im neuen Jahr.
Genau. Und da ging es vor allem um die praktische Seite. Also weniger sich theoretisch damit beschäftigen, wie man jetzt Leute zu einem Parteitag bekommt, sondern was machen wir jetzt eigentlich? Also das, wenn man so eine Reaktivierung plant, dann passiert es ja relativ schnell, dass man sich überlegt, okay, wo machen wir das, wann machen wir das, wie machen wir das, wie kriegen wir die Leute dahin und so weiter. Aber dann muss man sich ja auch Gedanken machen, was machen wir eigentlich, wenn es uns denn wieder gibt. Dann können wir jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja gut, jetzt sind wir wieder da und der Rest läuft von selbst. Gerade wenn so ein Verband lange inaktiv war, ist das ja auch sehr eingeschlafen. Und das merkt man nicht nur bei inaktiven Verbänden, sondern auch bei aktiven Verbänden, gerade so durch die letzten Jahre mit Corona und so weiter. Da ist man nicht mehr viel aus dem Haus gegangen. Die Leute zu motivieren, nochmal aus dem Haus zu gehen und auf Veranstaltungen zu gehen, auf Stammtische zu gehen, sich irgendwie außerhalb der eigenen vier Wände mit der Partei zu bewegen, ist eh schon schwieriger geworden. Und wenn man das macht mit einem Verband, den es seit Jahren nicht gab, dann ist das nicht ganz so trivial, da die richtigen Ansatzpunkte zu finden für.
Ein Ansatzpunkt, den du gewählt hast, da hatten wir auch damals drüber gesprochen, du hast relativ früh im Jahr einen Stammtisch angesetzt. Also das vielleicht zum Hintergrund, das haben wir auf Kreisebene und auch bei meinem Ortsverband von nach Corona wieder eingeführt, weil genau, was du gerade gesagt hast, dass vielen Menschen gefehlt hat, vielen Parteifreundinnen und Parteifreunden, dieser Austausch auch mal auf einer persönlichen Ebene, hast du dir zu Herzen genommen und direkt mal einen Stammtisch organisiert.
Genau, den haben wir gemacht. Vielleicht ein Satz zu dem Wort Stammtisch. Ich bin da kein großer Fan von dem Wort. Es gibt aber auch kein anderes, das mir bis jetzt eingefallen ist. Ich habe mir wirklich lange immer mal wieder Gedanken darüber gemacht, wie nennt man denn so ein, naja, ich nenne es mal Parteitreffen, wo sich die Mitglieder und auch interessierte Nichtmitglieder treffen, um über jetzt nicht unbedingt vorgegebene, aber mehr oder weniger aktuelle politische Themen zu reden. Das kann man nicht Treffen nennen, das klingt blöd.
Get together ist ein bisschen,
ja, es ist auch so ausgelutscht. Ja. Also jeder nennt das dann so. Forum klingt so, als würden da 200 Leute sitzen. Das ist gar nicht so einfach und gleichzeitig klingt Stammtisch aber auch so ein bisschen altbacken. Was es gar nicht ist, zumindest stellt man sich das dann so vor, da sitzen jetzt alte Herren an einem Tisch und trinken Bier und hauen ihre Parolen raus. So ist es ja überhaupt nicht.
Nein, gar nicht.
Deswegen passt das Wort eigentlich gar nicht so sehr zu der Art der Veranstaltung. Aber in der Mangelung eines besseren Wortes, falls irgendjemand ein besseres Wort kann oder weiß, gerne melden. Würde mir sehr helfen.
Und ich ja, gebe ich ja zu, Fan von dem Wort Stammtisch bin. Also das ist für mich nicht negativ konnotiert, muss ich an der Stelle sagen. Aber
ja, negativ ist es auch nicht konnotiert. Aber es ist halt, also für mich ist es ein bisschen altbacken, holzvertäfelt konnotiert.
Aber das ist doch auch das Geile daran. Also das ja, macht ein bisschen den Charme aus. Das ist
ein
Kegelabend. Der macht auch Spaß, ja, da hast du auch Bock drauf. Und Vater und Opa sind auch schon Kegeln gewesen. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ne?
Nö. Ist aber auch egal. Genau. Heißt jetzt so und den haben wir dann gemacht.
Ja, beziehungsweise die Genese war ja dann auch nochmal, du hast eingeladen via E-Mail den gesamten Gliederungsverteiler, also alle 5 Mitglieder plus ja, Parteifreundinnen und Parteifreunde aus den umliegenden Ortsverbänden. plus Pressemitteilung haben wir gemacht. Die wurde auch in allen Medien, die wir hier haben, abgedruckt. Also wir haben sowohl die Rheinische Post hier, haben wir in der letzten Folge schon gesagt, hier die Tageszeitung unserer Region, plus die wöchentlich erscheinende Niederrhein-Nachricht. Das ist so.
Ja, wir kriegen übrigens kein Geld dafür, dass wir möglichst viele Printmedien
nennen. Nein, aber das ist, gehört ja einfach zur Wahrheit. Die Rheinische Post und die Niederrhein-Nachrichten sind hier die Printmedien. Ja, und dann hattest du eben zum Stammtisch eingeladen, in der Pressemitteilung auch explizit Interessenten und interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Und dann kam der Abend und erzähl doch mal, wie es ablief.
Und es waren tatsächlich zwei Interessenten da, also zwei Nichtmitglieder. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Also wenn man sich hinsetzt und so einen Stammtisch organisiert, ich meine, so viel Organisationsarbeit ist das ja jetzt nicht, aber du musst halt schon irgendwo einen Tisch reservieren und gucken, dass du möglichst zentral das irgendwie machst, dass man jetzt nicht so weit oder so lange unterwegs ist. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass da tatsächlich Nichtmitglieder auftauchen. Es ist noch nicht mal selbstverständlich, dass viele Mitglieder auftauchen, auch aus den Gründen, die ich eben mit Corona und so weiter schon mal angesprochen habe. Aber also von den Mitgliedern waren sehr viele da, also sehr viele von fünf.
Vier Fünftel.
Vier Fünftel waren da. Und eben auch, ja, Nichtmitglieder. Und du warst da, noch andere Vertreter des Kreises sozusagen, also sprich eine Gelderner Fraktion war auch da, inklusive dem Vorsitzenden der jungen Liberalen im Kreis, was auch immer nicht schlecht ist, wenn die Julis da auch mit an Bord sind. Aber ja, war eine größere Runde, als ich mit gerechnet habe. Wir mussten Tische zusammenschieben. Das ist mir auf einem Stammtisch vorher selten passiert, dass mehr Leute kommen, als man eigentlich denkt. In der Regel ist es leider eher andersrum.
Ja, also ich glaube, am Ende waren wir 8 oder 9. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall auch ein gutes Foto. Man macht da natürlich auch immer ein Foto davon, postet das in die sozialen Medien, Instagram, Facebook, hattest du es drin. Und wir hatten dann auch im Nachgang nochmal eine Pressemitteilung dann dazu.
Und die haben sie abgedruckt mit Foto. Und das genau. Ist auch keine Selbstverständlichkeit,
ja,
bei sowas.
Das ist wohl wahr. Und du hast mit beiden ja auch nach wie vor E-Mail-Kontakt.
Ja.
Ne? Also da ist jetzt auch nicht quasi eine Eintagsfliege draus geworden, sondern da besteht Kontakt und da besteht dann natürlich auch die Möglichkeit und die Hoffnung, dass hier perspektivisch weitere Mitglieder gewonnen werden können.
Ja, vor allem auch im Hinblick auf die Kommunalwahl im September. Ich will das Fass Kommunalwahl jetzt noch gar nicht aufmachen, da reden wir in einer anderen Folge drüber. Aber wir brauchen ja die Man- und Woman-Power, um das überhaupt stemmen zu können. Ja, das fängt von der Besetzung der Wahlkreise an bis hin zu ganz profanen Dingen wie, wir brauchen genug Leute, die Plakate aufhängen und so. Deswegen bin ich natürlich um jede Person dankbar, die da irgendwie bereit ist, mitzumachen. Was jetzt nicht heißt, dass man große Probleme hätte, neue Leute für die liberale Sache zu begeistern. Das heißt nur, den Schritt zu gehen von, ja, ich finde euch gut, ich wähle euch, zu, ja, ich finde euch gut, ich investiere meine Freizeit da rein, ist ein Schritt, der durchaus groß ist. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass man einen relativ kleinen Verband hat, weil dann gehen die Mitglieder auch nicht so unter. Also dann hat man eben persönlich Kontakt zu allen Mitgliedern und weiß auch, wer das alles ist und hat nicht noch jede Menge Mitglieder, die man im Zweifel noch nie gesehen hat. Von daher ist das ein bisschen familiärer, als wenn man direkt mit ganz vielen Mitgliedern anfängt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil dann kann das organisch wachsen.
Ja, also die Stimmung war auch gut, auch wenn man sich jetzt nicht kannte untereinander, zumindest nicht alle untereinander.
Ja, danach haben wir uns dann gekannt.
Ja. Du hast dann auch direkt das Partei-Du eingeführt.
Ja, also ich bin ja kein großer Fan der SPD, das ist auch kein Geheimnis, glaube ich, aber das habe ich mir bei der SPD abgeguckt, das machen die gut, weil dadurch, dass die quasi alle zwingen, sich zu duzen, ist da direkt eine andere Atmosphäre. Und unsere Partei, die tendiert häufiger mal dazu, genau das nicht zu machen. Also dann wird auf den Doktortitel bestanden und dann sieht man sich nach 10 Jahren immer noch. Das finde ich blöd und deswegen habe ich da direkt am Anfang, weil das musst du am Anfang machen, du kannst nicht nach 3 Stammtischen sagen, so, jetzt machen wir das, das geht von Anfang an los Und ich bin einfach kein Fan davon, dass man sich so künstlich sieht, weil wir sitzen da alle und treten für die gleiche Sache ein. Und dann sind auch Gespräche besser. Dann sind auch die Diskussionen offener, als wenn man sich hinter dem Sie versteckt.
Ja, finde ich auch, obwohl ich jetzt sagen muss, wenn ich so an den Kreisverband oder auch an Ortsverbandgeldern denke, da ist das eigentlich auch Usus, du zu benutzen. Aber du hast schon recht, gerade wenn man sich neu kennenlernt, ist da immer so diese höfliche Distanz dann doch noch drin. Und ich denke mal, da hast du einen guten Move gemacht, um da die Situation von vornherein auch direkt entspannter anzulegen.
Ja, der Unterschied ist ja im Prinzip, dass sich in meinem Ortsverband jetzt alle zusammengesetzt haben und sich quasi ja alle nicht kannten. Wenn man einen funktionierenden, laufenden Verband schon hat und sich da alle duzen und da kommt ein Neuer dazu, dann ist das einfacher, direkt ins Du zu wechseln. Aber das klingt sehr, sehr banal, das mit dem duzt man sich oder sieht man sich, aber so banal ist es am Ende gar nicht, weil das baut eine Hierarchie auf, die gewollt sein kann, aber die, wie ich finde, in einer Partei, die jetzt auch nicht die größte Partei ist, was Mitgliederzahlen angeht, das baut diesen Abstand auf, der es noch schwieriger macht, da gut zusammenzuarbeiten. Deswegen bin ich im Zweifel immer fürs Du.
Finde ich gut. Gut zusammenarbeiten ist ein Stichwort. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Plakate. Wir haben ja gerade die Hochphase des Bundestagswahlkampfes.
Ja.
Und als der Stammtisch war, Anfang Januar, ging es gerade los mit Plakatierungen. Also da haben die Ortsverbände ihre Plakate bei uns beim Kreisverband abgeholt. Klammer auf, wir bestellen das hier einmal zentral und versorgen dann unsere Ortsverbände mit den Plakaten da. Da gab es auch einen kleinen Skandal, da kommen wir gleich noch zu. Aber vielleicht mal, um mit einem Mythos aufzuräumen, der uns irgendwie am Wahlkampfstand immer wieder begegnet, dass wir die Wahlplakate quasi gestellt bekommen. Das ist nicht so. Die müssen wir knallhart bezahlen.
Und die sind auch nicht billig, deswegen regt es mich immer auf, wenn die auch abgerissen werden. Deswegen käme ich auch nie auf die Idee, ein Wahlplakat abzureißen. Völlig egal von welcher Partei. Abgesehen davon, dass es eine Straftat ist. Ist das
sehr undemokratisch,
ja. Eben so demokratietheoretisch bedenklich, wenn man das macht. Aber ja, die kosten so, also wenn man so ein DIN A1 Plakat hat, also wir dürfen hier nur DIN A1 aufhängen. Es gibt Orte, hauptsächlich auch Städte, in denen auch DIN A0 plakatiert werden kann, aber die sind dann schon sehr groß. Die DIN A1 Plakate kosten so um die 2,50, 3 Euro das Stück, je nachdem, wie früh man dran ist, wie viel Glück man hat und so weiter. Und das kann man sich dann ausrechnen, wie teuer das wird, wenn man jetzt hier so einen Flächenkreis wie den Kreis Kleve komplett plakatiert. Jetzt
in 16 Städten und Gemeinden.
Genau. Jetzt ist es so, es gibt Plakatbegrenzungen. Also man darf nicht einfach so viel aufhängen, wie man will. Das kenne ich aus der Vergangenheit auch noch anders. Ich finde das sehr gut, dass es begrenzt ist. Das macht für alle das Leben leichter. Vor allem macht es fairer, weil es nicht automatisch heißt, wer als erstes anfängt, der kriegt die meisten guten Laternen ab, was auch häufiger mal dazu führt, dass man dann schon zum Plakatieren anfängt, bevor man eigentlich darf und so weiter. Das wird dadurch alles ausgehebelt und man verbringt eben nicht Wochen damit, die Plakate aufzuhängen und dann auch nochmal Wochen damit, die Plakate wieder abzuhängen. Aber das ist schon ein Kostenfaktor. Also in der Regel sogar der größte Kostenfaktor in einem Wahlkampf, wenn man mal von den Großflächenplakaten absieht, die ja auch noch hier überall rumstehen. Das, was man intern gerne Wesselmänner nennt, weil die Firma Wesselmann die aufstellt, habe ich auch nicht von Anfang an gewusst. Ich habe das immer benutzt, das Wort, und wusste gar nicht, dass da quasi eine Werbefirma hinten dran steht, die.
Das ist ja wie Tempo, ne?
Das ist wie Tempo. Das hat sich, oder C war, das hat sich dann so eingebürgert und ich glaube, das ist auch in allen Parteien so, dass die alle Wesselmänner sagen und die Verwaltung weiß auch, was damit gemeint ist, wenn man das sagt. Aber das sind diese typischen großen Holztafeln, die dann in Wahlkampfzeiten überall rumstehen, wo dann quasi so ein riesen Poster drauf geklebt wird.
Die auch, muss man sagen, asozial teuer sind. Also
oh ja.
Wirklich so, jetzt kann jetzt für den Kreis Kleve sprechen, die Hälfte des Wahlkampfbudgets geht allein für die 30 Wesselmänner drauf, muss man halt so sagen. Die Plakate kommen noch on top. Und dann wieder viel Orga-Kram. Jeder Ortsverband muss Genehmigungen einholen. Ja,
also, und zwar jeder einzeln.
Genau.
Und zwar für jeden Standort, wo man so ein Ding hinstellen will, mit GPS-Koordinaten und so weiter. Und derjenige, der im Kreis dann den kürzesten Strohhalm zieht, der muss dann das alles sammeln und dann irgendwann hochladen und abgeben und sich drum kümmern.
An der Stelle ein Gruß an unseren lieben Stefan, der das auch in diesem Jahr wieder herausragend gemacht hat. Und an der Stelle kann ich dich auch loben, Adrian, du warst als Erster.
Ja, ich habe das als Erster genau, abgegeben. Das liegt aber daran, weil bevor ich hierher gezogen bin, war ich immer der Depp, der das hat machen müssen. In meinem ehemaligen Kreisverband. Und deswegen weiß ich, wie nervig das ist, wenn man ewig lang auf irgendwelche Genehmigungen warten muss und die Zeit davonrennen sieht und es immer knapper wird und es kommt und kommt nicht. Und deswegen lasse ich mir den Schuh dann nicht anziehen und habe es dann halt direkt abgegeben. Da auch nochmal Kudos an das Ordnungsamt hier in Kerken. Die waren echt fix. Bin ich auch anderes gewöhnt.
Ja, also das wäre dann so ein organisatorischer Punkt vorher, bevor man überhaupt mal Plakate in der Hand nimmt und an Laternen gehen kann, Genehmigungen holen, Standorte zum Kreisverband.
Genau, also es ist so ein typisch deutsches Ding, ne? Also wir brauchen die Genehmigung für die Wesselmänner, wir brauchen Genehmigungen für die normalen Plakate. Die müssen ja auch genehmigt werden, dass man die aufhängen darf. Und auch nur innerorts. Wenn man die außerorts aufhängen will, muss man mit Straßen NRW nochmal sich eine Genehmigung holen. Das ist noch viel komplizierter. Deswegen macht man das in der Regel nicht. Deswegen normalerweise, wenn man Plakate sieht, die außerhalb geschlossener Ortschaften hängen, dann hängen die da nicht so ganz legal. Aber meistens fährt da jetzt auch nicht das Ordnungsamt, beziehungsweise in dem Fall dann ja sogar die Polizei rum und kontrolliert. Dafür brauche ich Genehmigungen und ich brauche ja auch noch eine Versicherung dafür beispielsweise. Ja, es könnte ja sein, dass so ein Plakat mal abfällt von der Laterne oder vom Wind weggeweht wird, auf ein Auto fällt oder auf einen Passanten und
ist,
so.
Das ist tatsächlich bei uns hier passiert 2021. Ja. Da ist ein Wesselmann auf ein parkendes Auto, da war ein Sturm an einem Abend und da ist dieses Wesselmann-Plakat umgeweht worden und auf ein parkendes Auto.
Ja, und das ist dann halt blöd, wenn man nicht versichert ist. Ist bei den, in Anführungsstrichen kleinen Plakaten an den Laternen ganz genauso. Wenn das mal runterrutscht und einen trifft, die sind schon schwer. Also das kann schon wehtun. Deswegen braucht man da noch Versicherungen für, das heißt, wenn man das erste Mal macht, das erzählt einem ja keiner, das erklärt einem keiner, was man da alles machen muss, wenn man so Plakate haben will. Also es reicht nicht einfach nur bei der Bundesgeschäftsstelle anzurufen und zu sagen, schick mir mal ein paar Plakate und dann hänge ich die auf. Das ist schon was sehr Deutsches. Also ja, ich verstehe das mit Versicherung und so weiter, ne? Aber das ist schon sehr bürokratisch. Also dieser ganze Prozess, Das ist so ein feuchter Traum jedes Verwaltungsfachwirts. Ja, also da hat man echt Spaß dran. Aber wir sind ja eine Partei für Bürokratieabbau. Deswegen darf das hier auch mal gesagt sein, dass das ein bisschen sehr bürokratisch ist.
Richtig. Und wir hatten dann, also wie gesagt, der Kreisverband zahlt den ganzen Spaß und liefert das dann an die Ortsverbände aus. Da kamen wir dann zu einem kleinen Skandal.
Jetzt kommt der Skandal, du hast den Spannungsbogen schon richtig aufgebaut.
Ja, es war auch wirklich heftig. Also die Plakate, muss man dazu sagen, hatten wir anderthalb Wochen vor Weihnachten bestellt. Da wurde dann auch gesagt von der entsprechenden Druckerei, dass die dann Anfang Januar da sind, waren sie dann auch. Die wurden zum Kreisvorsitzenden geliefert, wir sind angekommen, schauen uns die Palette an und denken, naja, kann aber nicht. Kann ja nicht sein, dass die Kandidatenplakate unseres Direktkandidaten hier, dem Daniel Rütter, da hatten wir ein Verhältnis zu 1:3 mit den Themenplakaten. Und die waren fast
genauso viel.
Fünf Sekunden draufgeguckt, kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Das ist uns blöderweise erst aufgefallen an dem Tag, als allen Ortsverbänden gesagt wurde, kommt jetzt alle dahin gefahren und holt euch die Plakate ab. Und das haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, ne? Je nachdem, wo man im Kreis Kleve wohnt, hat man da durchaus fast eine Stunde Anfahrt.
Das ist richtig. Und ich meine, jetzt muss man zu unserer Verteidigung sagen, wir hatten die Palette jetzt vorher auch nicht gesehen. Also als wir ankamen, haben wir sie das erste Mal gesehen. Nach einem kurzen Telefonat mit der Druckerei kam dann auch raus, dass die Spedition das wohl irgendwie verschissen hat und uns so die Hälfte geliefert hat. Und muss ich jetzt auch mal sagen an der Stelle, das haben die schnell gelöst. Das war ein Mittwoch. Am Freitagmorgen waren die andere Hälfte der Plakate
da. Ja, das bin ich nicht so gewohnt. Ich habe mich in der Vergangenheit schon mit Anwälten auseinandergesetzt, weil die Plakate eben nicht kamen und viel Zeit da rein investiert und ausgerechnet, wie viel Wertverlust ein Wahlplakat pro Tag, dass es nicht hängt, hat. Auch Sachen, bei denen ich mir nicht gedacht habe vorher, dass ich das jemals in meinem Leben tun muss. Aber von daher hat sich das ja alles noch aufgelöst. Aber es war schon, also als wir da angekommen sind und diese sehr leere Palette gesehen haben.
Mir ist eine Ader gegangen.
Aber das,
Das sind so Sachen, das brauchst du auch nicht. Ne? Bei all dem Stress im Wahlkampf und Haufen Termine koordinieren mit Ortsverbänden, dann hinterher telefonieren bei manchen Geschichten. Das sind wirklich so Sachen, die braucht man echt nicht.
Ja, das klingt jetzt so nach First World Problems, ne? Aber ja, wenn man halt im Wahlkampf ist und da so eingebunden ist, dass man da eben auch andere Dinge noch zu tun hat, als jetzt nur sich um die Plakate zu kümmern, sondern ne, Social Media und irgendwelche Dinge planen, organisieren, Stände, gucken, wo ist welches Inventar. Du wirst ja quasi zum Spediteur, während du Wahlkampf machst. Und dann ist jedes Ding, was irgendwie nicht so läuft, wie man sich's vorstellt, ein blödes Ding.
Es ist ärgerlich und man hat einfach eine kurze Leitung an
der Stelle,
muss man auch mal sagen. Wir haben ja noch Kabelbinder bestellt, weil das ist auch immer sonst ein Drama. Da haben wir, ich glaube, 5000 Stück bestellt gehabt und haben die jetzt dann gebunkert. Also das ist auch alles vernünftig. Kann ich nur jedem empfehlen, kauft zentral die Kabelbinder ein. Es erspart viel Arbeit und Mühe. Ja, ihr merkt, ganz viel Vorlauf, bevor man überhaupt ans Plakatieren kam. Und dann hattest du deine Plakate und dann sind wir beide losgefahren. Du hast mir hier in Geldern bei meinem.
Ja, dann bin ich erstmal mit den Plakaten im Kofferraum eine Woche durch die Gegend gefahren, weil wir nicht die Zeit gefunden haben, um wirklich zu plakatieren.
Ich muss dazu sagen, da war die Genehmigung aber auch noch nicht.
Ja, ja, also war nicht so tragisch, ja. Aber plus wir waren trotzdem ja sehr gut vorne mit dabei, ne? Also die anderen haben wesentlich später plakatiert, also wir waren schon dafür echt fix, aber die Plakatieraktion, das macht man ja besser abends, ne? Da ist weniger Verkehr, weil man rennt ja quasi direkt neben den Straßen lang und das ist dann immer nicht so ganz gut, wenn man da die ganze Zeit jede Menge Autos neben sich fahren hat. Deswegen macht man das in der Regel abends oder nachts. Und das ist in der Regel auch kein Problem bei Bundestagswahlen. War es zumindest seit den 90ern nicht, weil das immer im, naja, ich sag mal Spätsommer war.
Ja, ja.
Und jetzt ist es halt mitten im Winter. Und da war es echt kalt.
Und wir hatten ja noch das idiotische Glück, dass die ganzen Tage es wirklich total kalt und trocken war. Und an dem Abend, wo wir dann angefangen haben zu plakatieren,
fängt an zu pissen.
Genau, war es nicht echt kalt, sondern auch wirklich regnerisch. So Schneeregen, Matschregen, alles war irgendwie klamm. Also
ja, ich war danach ja auch direkt krank. Also ja, war mal wieder klar und denkst dann auch, dir frieren irgendwann die Hände wirklich ab. Du fühlst in den Händen auch nichts mehr. Du kannst auch schlecht Handschuhe anziehen, weil dann kriegst du die Kabelbinder nicht mehr zu. Das ist ja schon ein bisschen Fummelei. Man muss auch einen guten Blick haben, wenn man an den Laternen vorbeifährt, so macht das jetzt hier Sinn oder nicht und darf man das überhaupt? Es gibt einen ganzen Katalog an, wieder sehr deutsch, an Regeln, wo man die hinhängen darf und wo nicht, ne?
Nicht an Straßenschilder, nicht an Bäume, nicht an Hydrantenbeschilderung. Die Kreuzung darf nicht verdeckt sein, Abstand zur Straße muss gewahrt sein. Also
die Höhe muss richtig sein. Ja. Du darfst nicht an Brücken und nicht an, also es gibt einen ganzen Katalog an Regeln, dann hat noch jede Kommune ihre eigenen Regeln, so hier an dem Platz darf man aber nicht und hier innerort, also im Ortskern darf man nicht, aber außenrum schon und bei den anderen darf man und dann gibt's Laternen, an die man darf und dann Laternen, an die man nicht darf, weil die einen sind alt und die anderen sind neu und lauter so Sachen.
Und dann sind hier die Laternen auch noch unterschiedlich breit. Also das ist mir auch aufgefallen, als ich dann aus Trier wieder herkam, ist mir vorher nie aufgefallen, da achtet man auch nicht drauf, aber die Laternen sind unten dicker als oben. Das macht's wirklich kompliziert, Leute. Also es ist so.
Das sind auch Sachen, also wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, dann klingt das jetzt alles ein bisschen merkwürdig. Also wir wissen schon, welche Art von Laterne und welche Schwierigkeiten es mit welchen Laternen gibt. Also das klingt alles ein bisschen, wenn man so Außenstehender ist, das klingt schon sehr merkwürdig, ja. wenn man da so einen Laternenfetisch entwickelt, wenn ja, man da am Plakatieren ist. Einfach,
man hat da ein Augefühl dagegen.
Ja, aber trotzdem Plakate hängen. Das ist in der Regel auch immer so der große Auftakt für einen Wahlkampf, egal ob Bundestagswahl oder Kommunalwahl oder sonstiges. Die Plakate kommen eigentlich immer zuerst. Und alles andere, Stände, Podiumsdiskussionen, andere Veranstaltungen, die folgen dann quasi danach. Und da sind wir ja jetzt im Moment mittendrin. Also in dieser Phase nehmen wir jetzt quasi ja die zweite Folge gerade auf. Und da würde ich auch vorschlagen, da reden wir nochmal ein bisschen in der nächsten Folge drüber, weil sonst wird diese Folge zu lang. Wir könnten jetzt da noch Stunden drüber reden, aber ansonsten reden wir da Stunden drüber. Und das heißt auch, Leute müssen sich das stundenlang anhören. Und ich glaube, eine halbe Stunde unseren Stimmen zuzuhören reicht.
Eben. Und die Thematik Wahlkampfstände Social Media im Wahlkampf und auch generell die Sachen, die jetzt so in der Bundespolitik liefen und die auch Implikationen hier vor Ort haben, muss man ja sagen, das besprechen wir in der nächsten Folge. In dem Sinne, bis dahin und einen schönen Tag.
Und freut euch auf jede Menge Anekdoten zu Spinnern und Wahlkampfständen. Da haben wir nämlich einige. Bis dann. Ciao, ciao.